Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Montag, 4. Mai, ein Tag für die Geschichtsbücher. Die erste Hinterhofsänger-Folge ganz ohne Original und waschechte Hinterhofsänger. Der Esel, der sich jetzt zuerst nennt, das bin ich, Peter Kroh. Ich bin heute die Vertretung von Jan Budde und ich habe ganz tolle Gäste an meiner Seite, nämlich zum einen den Podcast-Kollegen, den ihr von dem Erfolgspodcast From Coach to Coach kennt. Dominik Theiss ist heute hier.
Gude, fühlt euch einfach wie bei Joko und Klaas und den 15 geschenkten Minuten heute.
Ja, genau. Und dann sitzt noch an meiner Seite der geschätzte Kollege der Allgemeinen Zeitung und mein Grünkohl-Buddy Florian Schlecht. Hallo.
Ja, hallo. Aus meinem Wohnzimmer tatsächlich heute, ja. Bin ein bisschen beleidigt, habe euch ja hier schon Nüsse hingestellt und Schokolade, ne? Aber bislang seid ihr eigentlich extrem diplomatisch zurückhaltend. Aber vielleicht ändert sich das im Verlauf des Abends noch. Aber das Historische ist ja, glaube ich, dass so die Steffi Graf und der Andre Agassi, der Hinterhofsänger, heute nicht dabei sind. Das ist na der Grund für.
Ich weiß nur, dass dienstliche Reisen den beiden im Weg stehen, aber sowohl Boos als auch Buddy waren auch gestern auf St. Pauli im Stadion. Und wo wir gerade bei diesem Spiel sind, ich glaube, jetzt historisch war es vielleicht nicht gestern, aber Mainz 05 hat den Klassenerhalt jetzt am drittletzten Spieltag eingetütet. Frage an dich, lieber Schlechti, wie hast du denn das Spiel verfolgt?
Ja, leider nicht ganz so atmosphärisch wie du. Ich habe es in meinem Arbeitszimmer verfolgt, weil ich tatsächlich gestern noch am Werkeln war, redaktionell. Also im Homeoffice dann entsprechend. Habe es dann auf dem iPad laufen gehabt. Habe dann irgendwie gefühlt viel mehr WhatsApps bekommen von Werder Bremen und HSV-Fans, die auf einmal einen Tag lang strahlende Mainz 05-Fans waren, weil da natürlich so diese Ausgangsposition mit dem FC St. Pauli ja schon auch für die so Ansatz halt interessant war und relevant war. Und ich hatte dann im Nachgang noch gedacht, boah, geht man dann noch zum Bruchweg hoch oder surft man so durch ein paar Kneipen und so weiter und Bars. Aber ich habe dann irgendwie nach dem Spielende selbst als Nicht-Stadion-Zuschauer so eine gewisse Grundmüdigkeit nach dem geschafften Klassenerhalt festgestellt. So diese Geschichte, jetzt ist es irgendwie vollbracht. Und jetzt orientiert man sich wahrscheinlich auch schnell wieder nach vorne.
Ja, definitiv. 18. Jahr Bundesliga gesaved. Ich bin ja eigentlich bei den Mainz-Spielen neutral. Habe es mir auch nur im Real Life angeguckt, aber beim Ticker natürlich verfolgt, weil ich gestern ausnahmsweise mal nicht neutral war, sondern auch mit Mainz mitgefiebert habe. Ja, weil es für mich wahrscheinlich noch die Option gibt, tatsächlich mal beim HSV zu hospitieren, die aber gesagt haben, lasst uns erstmal einfach den Klassenerhalt sicher machen. Und dann habe ich gedacht, ach, Mainzer, komm, helf mir, St. Pauli, bitte heute einfach mal keine Tore schießen. Hat ja auch fast gut geklappt, aber vor allem die Punkte und vor allem auch in einer vor allem überzeugenden Art und Weise, auch wenn du am Ende kurz noch gezittert hast, aber die Art und Weise war sowas von verdient, da 3 Punkte einzufahren. Und ich glaube, wieder ein geiles Happening einfach für jeden Fan und für jeden, der mit im Stadion war, denn Peter, das hast du uns ja voraus, du warst im Stadion und hast ein crazy Erlebnis hinter dir.
Ja, also ich meine, das Millantor-Stadion ist an sich schon ein Erlebnis für sich. Ich war zum ersten Mal da gestern, muss ich sagen. Cool. Hab's noch nie dahin geschafft, obwohl ich schon so oft in meinem Leben in Hamburg war. Und ja, ich hatte gestern einen etwas abenteuerlichen Reiseplan mir ausgedacht. Es war so ein bisschen Wetten, dass-like, wie Michael Jackson und die großen Stars. Ich bin also morgens in den Flieger gestiegen von Frankfurt nach Hamburg und wollte mehr oder weniger kurz nach Abpfiff um 20 Uhr schon wieder zurückfliegen. hätte dann da allen Leuten gesagt, ihr Lieben, ich würde gerne noch weiter mit euch feiern, aber ich muss zum Flieger. Und dann hätte ich meine Sonnenbrille aufgezogen und wäre davon gefahren.
Ganz cool.
Ganz cool. By the way, kurzer Disclaimer, ich weiß, Inlandsflüge müssen nicht sein, aber es hat sich bei mir terminlich leider nicht anders ergeben gestern und ich wollte unbedingt ans Millantor und wer weiß, wann man da nochmal hinkommt.
Zwinky Zwonky.
Zwinky Zwonky.
Den habe ich auch noch nie gehört. Zwinky Zwonky, ist so ein Insider zwischen euch?
Nee, gar nicht. Ich habe das mal bei Thorsten Sträter, glaube ich, in so einem Event gehört. Das hat mir gut gefallen, habe ich dann übernommen für mich. Ja, Zwinky Zwonky. Nein, aber erzähl weiter, denn die Geschichte endet ja noch bitter mit deinem Flug.
Ja, so, ja, tatsächlich. Ich hatte einen sehr schönen Vormittag noch, war noch mit zwei Mainzer Freunden, die das ganze Wochenende dort schon verbracht haben, noch brunchen und habe ungefähr wie so ein Tour de France-Fahrer gefrühstückt, nämlich so 4000 Kalorien. Wir haben gebruncht und da gab es wirklich fantastisches Zeug. Dann zum Stadion spaziert, dieses tolle Spiel erlebt bei gefühlten 35 Grad und Luftfeuchtigkeit von 300%. Es war wirklich kein Hamburger Wetter, das kann man nicht sagen. Also du als Nordlicht wirst bestätigen können, dass das nicht repräsentativ ist für das Klima da oben, ne, was ich ja gestern erleben musste.
Nee, und als du jetzt vorhin reingekommen bist, haben wir ja auch schon gesehen, dass du durchaus kräftig Sonne getankt hast übers Wochenende. Ja, also ja. Ich kenn das dann tatsächlich auch, wenn man dann böse überrascht wird in Norddeutschland von so einem Wetter, dass man dann erstmal 2-3 Tage wieder tatsächlich hautmäßig ein bisschen so runterkommen muss. Ja, aber ja, war ja dann am Ende paradiesisch, weil die Winter mit dem kalten Wind, ne, da wirst du dann halt bestraft, wenn du da oben bist, dann darf man auch mal einen Sonnentag genießen dort.
Rot und Weiß sind die Farben meines Lebens, auch auf der Haut tatsächlich heute.
Quasi schön tätowiert.
Sonnenbrand geholt, nämlich. Ja, und genau, nach dem Spiel dann noch kurz für unser SWR-Format Dein FSV wollte ich ein paar Fangespräche führen. Bin schon so rausgerannt mit Abpfiff und da in den lieben Alex Schulz, liebe Grüße an dich Alex, geraten, der mir dann dir nichts erklärt hat, dass der Hamburger Flughafen gerade gesperrt ist, weil da ein Kleinflugzeug eine Bruchlandung hatte. Es ist zum Glück niemandem etwas passiert, aber das Flugzeug lag nun erstmal da und musste geborgen werden. Und bis dahin ging da mal gar nichts. Und dann stand ich da, habe noch kein Interview geführt, da ist auch ein bisschen Zeitdruck dann, weil die Leute dann auch alle raus wollen und dachte, ja, wie mache ich das eigentlich ohne Wechselklamotten und ohne Unterschlupf hier in Hamburg? Kümmere ich mich gleich drum. Hab dann ein paar Interviews geführt, auch mal kurz zwischendrin rumtelefoniert und hab dann bei den beiden Jungs, mit denen ich mein Radfahrerfrühstück zu mir genommen habe, noch irgendwie eintüten können, dass die noch mal extra einen Umweg durch die ganze Stadt fahren, mich da einsammeln an der legendären Jet-Tankstelle direkt neben dem Millantor-Stadion und noch ein paar zwielichtige Gestalten.
Super.
Die ist wirklich super. Aber
genauso wie Hamburger Dom, aber der war nicht, oder?
Gerade nicht. Der ist gerade zu Ende gegangen. Es standen noch ganz viele so zusammengebaute Attraktionen auf dem Heiligen Geist. Ist das Heiligen Geistfeld, glaube ich, heißt das, ne? Dieser große Parkplatz.
Jetzt musst du hier den gefühlten Wahlhamburger
moin,
fragen.
Moin, lieber. Vom Fischmarkt. Du kennst dich doch aus hier.
Ja, ganz ehrlich, es haben schon Leute zu mir gesagt, egal in welcher Stadt ich gewohnt habe, also ich nehme jetzt nächstes Mal eine Landkarte.
Also ich glaube, es ist das Heiligen Geistfeld. Falls ihr mehr Hamburg-Knowledge habt als ich, dann haut es in die Kommentare. Verbessert uns bitte, oder mich besser gesagt, ich behaupte das ja. Ja, also irgendwie hätten wir immer Jutti-Jange und so bin ich dann gestern auch noch ins Auto gestiegen und versuchen wir jetzt 80 Euro bei der deutschen Lufthansa zurückzuerkämpfen mit meiner Anwaltsschar von 5 Leuten, die Lufthansa vor Gericht zieht. Genau, die mache ich nackig, die Lufthansa. genau, und war dann so, ja, um 23.30 Uhr erschöpft, sonnenverbrannt, aber glücklich und vor allem mit 3 Punkten im Gepäck wieder zu Hause. Ein schöner Sonntag, muss ich sagen, echt schöner Sonntag.
Cool. Ja. Nur leider diesmal ohne Grünkohl, ne? Ich war ja nicht dabei, ne?
Aber ich hätte tatsächlich mehr Zeit eingeplant in Hamburg, wenn ich gewusst hätte, dass du auch dort bist und wir nochmal zum Grünkohl-Battle teils. Warum ich battle, ne?
Was wäre es denn dann aber gewesen? Weil Grünkohl wäre es in Hamburg nicht gewesen.
Nee, aber zumindest.
Matthias oder?
Matthias.
Ja. Oh, ich bin ja gar kein Fischfreund. Das ist auch spannend.
Perfekt.
Da lasse ich mir fürs nächste Jahr nochmal was einfallen. Der HSV ist ja auf jeden Fall jetzt safe am Wochenende. Mhm. Domi kann sich auf sein Praktikum freuen, auch dank der Körperfettwerte von Johnny Burkhardt und Sierra. Jetzt haben wir den Gag nämlich drin, wo wir im Vorfeld noch überlegt hatten, wie bauen wir ihn ein. Vielen Dank in dem Fall. Und Bremen scheint ja auch ja, jetzt ist ja auch ganz, ganz nah an der Rettung. Also das sollten wir uns für die neue Saison auf jeden Fall nochmal vornehmen und da dann auf jeden Fall Grünkohl 2.0 nachholen.
Ja, vielleicht schaffen wir es dann ja wirklich zu dritt. Wenn der Spielplan uns hold ist mit deinem Praktikumsplan, vielleicht können wir dann
ich glaube, das wird dann eher nächste Woche schon sein. Ach, von so, daher, so, das ist jetzt okay. Alles sehr kurzfristig. Deshalb hing es die ganze Zeit an diesem Klassenerhalt noch.
Ja, aber dann kannst du ja schon mal scouten gehen, was wir machen können.
Ja, ich werde schon mal die besten Spots raussuchen. Und was ich bei St. Pauli einfach so geil finde, dass dieses Stadion ja einfach in der Stadt ist. Ne? Weil wenn man HSV denkt, das ist ja auch schon gut außerhalb, aber bei St. Pauli und du gehst dann raus und gehst danach in diese Kleinmarkthalle da rein, wo du ja alles Mögliche an Essen bekommst, in alle Richtungen, auch perfekt für Veganer und Vegetarier. Das ist wirklich so geil da. Also ich habe, glaube ich, da den besten veganen Dürüm gegessen aller Zeiten. So. Von daher, da werde ich auf jeden Fall, auch wenn da kein Spiel mehr ist, auf jeden Fall mal hin. Aber ich spot schon mal ein paar Areas.
Ansonsten schleppe ich euch in meine Brunch-Klitsche, in der ich gestern war. Die war nämlich auch fantastisch und gar nicht so weit weg vom Millerntor, nur eine halbe Stunde Fußweg. So, bevor wir jetzt gleich richtig reingehen hier in Medias Res und den Kick von gestern, würde ich sagen, wir atmen noch mal ganz kurz durch, gehen alle noch mal aufs Klo, trinken noch einen Schluck und hören uns einen ganz kurzen Thementrenner an und dann geht's ab hier.
Ja, ich bin 8 Jahre hier im Verein, ich habe dem Verein und den Leuten hier viel zu verdanken. Und da sehe ich mich einfach in der Pflicht, auch gut zu arbeiten und mein Bestes zu machen, wenn ich nicht spiele oder wenn ich nicht auf der Bank sitze.
Jetzt ist man so verrückt, in Mainz hier der Stadionsprecher hat mir die Krawatte abgeholt, dafür habe ich einen Aufstiegsschal bekommen.
Die Fans sind einfach, ja, das ist irgendwie anders als anderswo, das glaubt man zwar nicht, aber jeder Verein, der hierher kommt, wird freundlich empfangen. Aber wenn man das hier heute erleben darf, ganz ehrlich, dann ist alles andere scheißegal.
Marco, ich würde ja gerne noch weitermachen, aber gehen Sie feiern und wir testen mal gerade. Ja, ist Pilz, kein Kölsch.
So, da sind wir wieder zurück, immer noch guter Laune und jetzt wollen wir mal ein bisschen über das Sportliche reden, was sich da gestern zugetragen hat. Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, dass hier eben unter anderem das Wort, ich zitiere, Terrorfußball gefallen ist. Ich habe es gar nicht so wahrgenommen, aber ich war auch ein bisschen im Stimmungsblock. Da ist natürlich immer so ein bisschen die Sicht eine andere. Da kann man sich auch mal in den langweiligen Phasen mit Support ablenken. Vor allem hatte ich wieder 35 Fahnen vorm Gesicht, deswegen kann ich so zu den ersten 10 Minuten gar nicht so viel sagen. Weil da ging es ja eher aufs Mainzer Tor vom Gästeblock in der ersten Halbzeit. Da habe ich nicht so viel gesehen von dem Gewusel, was da los war. Domi, erzähl mir doch mal, was ist denn da, wie ging das denn los da eigentlich?
Ja, ich meine, ich habe hohe Ansprüche, deshalb sage ich manchmal dann Terrorfußball, ne? Aber auch vor allem, weil St. Pauli einfach will, aber nicht kann. So, das gehört ja auch zu der Geschichte dazu. Aber ging ganz schnell los, ne? 1-0, ein klassischer Kai Giussano, frühe Balleroberung, typisch Fischerfußball, reingestochen und dann schnelles Umschalten über Geraldo Becker, der im Steilpass quer Philipp Tietz gefunden hat und der ja wirklich krass eiskalt war. Das kannte man von ihm ja eigentlich gar nicht so. Erster Schuss, erstes Tor, sehr gut gesetzt auch. Par excellence konnte, also könntest du als Musterbeispiel in jeglichen Trainerlehrproben und Videos für Nachwuchsspieler zeigen und besseren Start ging es nicht. Die Mannschaft war einfach unfassbar griffig so in den ersten Minuten, was Abstände anging, Zweikämpfe, Balleroberung. Ja, hat dann den Fehler auch ausgenutzt. Ich glaube, St. Paulis Trainer hat es nach dem Spiel in der PK auch erzählt, die machen einfach zu viele individuelle, einfache Fehler. Das war am Ende so ein einfaches Tor, aber auch nur wegen dieser krassen Balleroberungsqualität von Kai Giussano, weil ich fand so, der macht das halt perfekt, dass der einen Spieler schon noch lange so 3-4 Schritte auflässt und dann aber im richtigen Moment, wenn kurz bevor der Pass gespielt wird, dann 2-3 schnelle Schritte auf ihn zumacht. So, da ist die Entscheidung schon getroffen, vom Innenverteidiger auf die 6 zu spielen und dann sticht der so eiskalt zu. Und da ist mir halt wieder so vor Augen gekommen, auch dass ich keinen in dieser Mannschaft kenne, der auch nur ansatzweise so eine Balleroberungsqualität hat wie Kai Giussano. Und das war halt der Schlüssel zu diesem frühen guten Start.
Kennst du eigentlich überhaupt jemanden in der Bundesliga, der so gute Qualitäten hat? Also ernst gemeint, ich finde, der ist wirklich outstanding.
Boah, schwer. Ich meine, vom Paket bringt er natürlich auch schon viel mit. So, ich bin mal gespannt, sollte er gehen, kommen wir später auch nochmal zu, ob Mainz 05 hier auch nochmal auf einen größeren Spieler am Ende setzt, aber ich glaube, da wurde auch schon viel darüber diskutiert, dass, glaube ich, jeder Top-6-Verein, glaube ich, vielleicht außer Bayern, ihn zum Stammspieler machen würde in seiner Mannschaft. Von daher Schwierig, schwierig, aber hat nochmal seinen Marktwert nochmal vielleicht ein Millionchen nach oben geschoben.
Das ein oder andere Millionchen.
Ja, ich bin bei ihm auch immer im Überlegen. Unter Urs Fischer ist er ja wirklich so der einzige Sechser hinter zwei Achtern. Und ich könnte ihm ja auch super zum Beispiel in eine Achterrolle vorstellen, weil auf der einen Seite hat er diese Balleroberungsmomente, kannst ihn sehr, sehr weit vorne positionieren. Zum anderen war es gestern erkennbar, es war in Hoffenheim erkennbar und in Bremen erkennbar, dass er nach den Balleroberungen einfach brutal schnell auch die Bälle weiterleitet mit einer Präzision und Schärfe, womit er einfach Gegenangriffe auch brutal gut einleitet. Ich sehe da auch noch unglaublich viel Potenzial, das vielleicht in so einer ganz tiefen Rolle gar nicht immer so erkennbar zur Geltung kommt, als vielleicht, wenn er jetzt selbst einen tieferen Sechser noch hinter sich hätte, der dann auch noch entsprechend absichern würde. Und das könnte ich mir zum Beispiel jetzt auch mit Blick Richtung England oder so bei ihm auch super vorstellen, dass das für einen ein sehr, sehr spannendes Profil sein kann, wenn man das erkennt.
Ja, ich glaube, dass er es auch bei Mainz spielen könnte, weil die Achter ja unfassbar viele Wege machen müssen und er aber auch quasi dadurch vielleicht mit Ball nochmal einfacher sich anders entwickeln kann. Aber was ich halt so bemerkenswert fand, weil Alex Plessin nach dem Spiel gesagt hat, wir wollten Sano mit Absicht vor diese Entscheidung stellen, gehe ich jetzt nach vorne mit oder bleibe ich hinten und dadurch lasse ich meinen Gegenspieler vor mir frei. Weil St. Pauli hat eigentlich immer genau einen Spieler vor ihm und genau einen im Rücken, dass er quasi immer unterzahlgedanklich eigentlich gegen die war. Aber er hat es einfach in dem Moment perfekt gelöst und trotz der speziellen Aufgabe und so diesem speziellen Fokus in der Gegneranalyse, die Pauli auf Sano gelenkt hat, hat er es halt geschafft, trotzdem das zu meistern, die Aufgabe, und halt einen Assist zu bringen. Deshalb war es schon nochmal einfach Next Level.
Ja, und dann müssen wir über das 2-0, das zwischenzeitliche 2-0 reden von Philipp Mwene, der zweite Philipp, der gestern getroffen hat. Und Schlechti, da ist dir schon was bei der Entstehung aufgefallen. Sag uns nochmal ganz kurz, wo ging dieses Tor eigentlich los?
Also tatsächlich der lange Ball vom Batz, ja, wirklich sehr präzise, stringent auf Tietz gespielt, der dann ablegt. Generell gestern ja diese ganz große Qualität von Philipp Tietz, was ja dann auch St. Pauli-Spieler gesagt haben im Nachgang, dass er das Spiel entschieden hat. Wie der gestern Bälle behauptet, festgemacht hat, Kopfballduelle gewonnen hatte. Ich würde auch sagen, das war tatsächlich im Vergleich zu seinen zwei Toren in Hoffenheim sogar noch eine viel bessere Leistung, weil das Gesamtpaket einfach gut war, weil er gestern brutal effektiv auch in dieser Abschlusssituation war, wo er diesen tollen Angriff vergoldet, aber genau diese ganze Entstehungsgeschichte halt hinten schon beim Torwart, das ist natürlich halt auch eine ganz große Qualität vom Bazzi.
Ich hatte gestern mal so den Gedanken während des Spiels, das ist vielleicht auch ein richtiges Philipp-Tietz-Spiel, also mal so ein Gegner, der auch auf ein Kampfspiel raus will, wo wirklich im Mittelfeld richtig gerangelt wird, beim 2-0 exemplarisch, wie Tietz da, ich glaube, von Carol Metz, ich weiß gerade nicht mehr genau, ob er es war, wirklich gehalten wird, also der versucht den da fast taktisch zu faulen, oder versucht den taktisch zu faulen, und er kriegt ihn dann einfach nicht gestoppt dabei, diesen Ball weiterzuleiten. Also der Tietzer, das war so ein richtiges Wühlspiel, wo er sich so reinwurschteln kann, hat mir sehr gut gefallen gestern auch.
Ja. Ja, ich glaube, Urs Fischer, wenn er sich so ein Spieler zeichnen könnte, dann wäre es halt Philipp Tietz, ne? Weil auch bei Union hat er ja, glaube ich, mit Jordan und mit Kevin Behrens halt jemanden gehabt, der einfach unfassbar gut war, eigentlich am besten in dieser Wandspielerfunktion, ne? So den Gegner am Rücken zum Tor schön mit dem Oberkörper, mit dem Arm wegdrängen, Bälle festmachen, dann einfach ablegen für einen Achter oder sofort tief stecken auf einen schnellen Außenspieler. Und das hat er, finde ich, das hat er oft in der Hinrunde auch einfach technisch unsauber gemacht und da aber halt ein paar Excellence, und ähnlich wie das 1-0 war das ja auch irgendwie so mustergültig, ne? Du überspielst von hinten den Druck, ganz nach vorne, perfekt geklemmt den Ball, auf Wiedmer, der den Moment erkennt, in den Rücken der Abwehr zu gehen und diesen Stellungsfehler von seinem Gegenspieler erkennt, ab in Strafraum, Ball zurück, Philipp Mwene schiebt ein, von daher top, und das ist, glaube ich, einfach, ja, wo man auch sieht, oder wo man einfach wieder die Handschrift auch von Urs Fischer sieht in dieser Aktion, was er will.
War ja, by the way, eine kleine Überraschung gestern, ne? Dass Anthony Cassie nicht in der Startelf ist, und dann sieht man Mwene so ein bisschen ein konservativerer Ansatz, vielleicht, um es mal so zu sagen. Glaubt ihr, ich frage mal dich, Schlechti, glaubst du, das war ein taktischer Ansatz oder war das vielleicht auch ein bisschen Belastungsstörung bei Cassie nach der langen Verletzung?
Ich kann es mir bei Cassie tatsächlich einfach vorstellen, weil er einfach so lange raus gewesen ist aus der Geschichte. Also das Mönchengladbach-Spiel, bei dem er dann gespielt hatte, das ist jetzt kein Argument, ihn nicht spielen zu lassen, wenn wir nach Leistung gehen. Ja, da war er mit der herausragende Spieler, der mit sehr vielen gefährlichen Flanken mit dem linken Fuß für Torgefahr gesorgt hatte. Ich kann mir aber einfach vorstellen, im Wissen auch, dass er halt bei der Geschichte nach Augsburg auch einige Rückschläge hatte, dann über Reha sich ja auch nochmal in Frankreich rankämpfen musste, wieder zurückgekommen ist, dass man da vielleicht im Aufbau jetzt einfach auch nochmal ein bisschen behutsamer herangeht. Und ja, vielleicht gestern dann auch auf mehr Kompaktheit nochmal mit Widmer gesetzt hat, was gegen St. Pauli keine schlechte Idee ist, weil Domi sagt es ja, St. Pauli will, aber kann nicht. Ja, also den im Kern einfach dann auch zweikampfstarke Spieler dagegen zu stellen, die ihnen gar keine Durchbrüche erlauben, ist eigentlich kein schlechtes Stilmittel, weil das ist mir bei St. Pauli die Saison auch schon häufig aufgefallen, dann sind die verhältnismäßig hilflos, wenn sie keine Tiefe in ihrem Spiel haben.
Aber war ja auch nicht die einzige Überraschung, ne? So in der Startelf. Kaspar Potulski in der Startelf hat mich auch gewundert, ne? Ja. Da hat deine Berichterstattung vielleicht geholfen, Schlechti.
Kein Kommentar. Nein. Ja, durchaus. Also wir hatten uns ja jetzt, ich habe es ja auch mehrfach in Formaten gesagt und bin ich ja nicht der Einzige. Ich habe es auch durchaus kritisch gesehen, diese jüngsten Spielzeiten. Ja, weil Potulski in Hoffenheim, als er ins Spiel kam, wirklich ein herausragendes Spiel gezeigt hat. Wenn man sich seine Werte angesehen hatte, die konnten fast nicht besser sein. Das gegen einen Gegner, der auch wirklich um die Champions League kämpft, mit wirklich sehr schnellen, technisch versierten Spielern, einem sehr, sehr schweren Spiel, hat er da seinen Mann gestanden. Dann verstehe ich natürlich auch immer noch die Sicht eines Trainers, vielleicht in schwierigen Spielen eher auf Erfahrene zu setzen, wie Kor, wie Posch, wie Da Costa, aber ihn dann in der Bundesliga erstmal komplett rauszuhalten nach diesem Spiel, das hatte ich dann zum Beispiel, hatte ich wirklich nicht nachvollziehen können. Und ich finde dann halt, wenn ein 18-Jähriger in dieser Saison zeigt, dass er so gute Leistungen zeigt, dann muss er auch Bestandteil von einer Rotation sein, dann muss er auch Minuten bekommen. Denn im Endeffekt heißt es zwar immer im Argument, man will jungen Spielern dann, denen darf man auch nichts schenken, aber wenn sie mindestens gleichwertig sind zu den erfahreneren Spielern, ja, dann finde ich, dann darf man jungen Spieler auch nicht dafür bestrafen, dass er erst 18 ist. Und ja, es war eine Überraschung, fand ich jetzt auch, dass er gespielt hatte, aber wenn ich jetzt auch die jüngsten Auftritte von Dominic Kor gesehen hatte, in denen er fast über den Schnitt immer eine frühe gelbe Karte gesehen hatte und den Rest des Spiels auch immer gefährdet war, im nächsten harten Zweikampf dann vom Platz zu fliegen, fand ich es eigentlich auch mal konsequent. Und es war auch konsequent, weil die Leistung gegen Bayern München in der zweiten Halbzeit einfach auch vom gesamten Abwehrgefüge keine gute war. Und da als Trainer dann auch mal entsprechend zumindest durchzugreifen und diese Formation zu verändern, das fand ich jetzt erstmal auch richtig.
Es hat schon so ein bisschen rumort, ne? Man hat's gemerkt, auch in, ich sag mal, Foren oder auf Social Media die letzten Wochen. Auch dieser Beraterwechsel von Potulski wieder. Wobei ich da jetzt gestern auf dem Flug noch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gelesen habe, wo im Sport halt eben auch ein Artikel über Kaspar Potulski drin war.
Oh.
Ja.
Und
da wurde Volker Kersting, der Mainzer Nachwuchsleistungszentrumschef, tolles Wort, wurde dort zitiert und hat gesagt, ich mache mir da gar nicht so Gedanken, wenn so ein junger Spieler den Berater wechselt. Das muss gar nicht bedeuten, dass er den Verein verlassen möchte, weil Volker Kersting so sinngemäß sagte, ich weiß halt, wie hart dieser Beratermarkt ist und wie sehr die um diese Leute kämpfen. Und wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ist Potulski jetzt bei Volker Struth. Ich weiß nicht, ob ihr es zufälligerweise gerade wisst.
Ja,
habe
ja,
ich das richtig
ja,
behalten?
Ja, genau. Ja,
genau. Also demjenigen, der unter anderem Mario Götze bei sich hat, ich glaube Toni Kroos bei sich hatte.
Der durchaus ja auch mit Mainz 05 eng zusammenarbeitet. Und ich glaube, an dem Argument ist auch was dran, dass man da, glaube ich, als Berater eindeutig auch das Potenzial sieht, das er hat. Dazu kommt aber tatsächlich auch einfach diese Tatsache, dass ja das Umfeld von Potulski, wie zu vernehmen war, auch mit den Einsatzzeiten zuletzt nicht hundertprozentig zufrieden war. Er hat, glaube ich, auch einen sehr ehrgeizigen Vater hinter sich stehen, der Basketballprofi in Polen gewesen ist.
Ich glaube sogar Nationalspieler, ne?
Nee, das ist Jugendnationalspieler.
Ah, okay,
Spieler,
okay.
Ja, wenn ich mich nicht irre, also ja, doch. Und ich denke, auch da wird man jetzt so nach den jüngsten Spielen mit sehr vielen Gegentoren gesehen haben, ja, eigentlich müsste der Junge jetzt häufiger wieder zu Minuten kommen. Und dann ist es bei Podolski auch ganz interessant. Er ist ja ein polnisches Talent und aus seiner Heimat ist ja dann schon der Druck dann etwas größer. Da sieht man ja schon auch in Polen, hey, da ist ein junger Verteidiger, der spielt Bundesliga, davon haben wir auch nicht allzu viele, ja. Warum spielt er denn nicht? Ja, also Tomasz Hajdo, den man so als Ex-Verteidiger mit einem der härtesten Bundesliga-Verteidiger der Geschichte kennt, den hatte ich dann mal angefunkt, weil er halt auch schon in polnischen Medien, Podcasts, TV-Shows eben sich auch sehr kritisch geäußert hatte. Und er hatte zum Beispiel gesagt, dass halt auch durchaus Clubs wie Dortmund, Leverkusen, italienische, englische Vereine ihn auf dem Zettel haben und hat so ein bisschen den Appell gegeben, also Mainz 05 kann schnell irgendwann 30 Millionen für den kassieren, aber dafür sollte er dann auch spielen.
Da würde ich jetzt mal ein bisschen zur geringfügigen Gegenrede ansetzen. Also ich verstehe, dass Kaspar Podolski wirklich eine sehr, sehr auffällig gute Saison gespielt hat in seinen Einsätzen, dass er wirklich zu überzeugen wusste. Ich sehe auch, dass er zuletzt zu wenig gespielt hat, sehe ich auch so. Auf der anderen Seite, der Kerl ist als U19-Spieler mit ins Trainingslager gefahren, sollte so an die U23 rangeführt werden, hat jetzt dann über die Conference League und dieses Bayern-Spiel, wo er sich dann auch mit seinem ersten Bundesliga-Tor belohnt hat, also Hinspiel, wirklich auch erwiesen als echte Alternative. Aber ich finde, das ist mir auch immer ein bisschen zu schnelllebig. Also der Kerl ist jetzt, ist er nur 18 Jahre, ne?
Ja.
Ist nur 18? Mhm. Also mal ein bisschen langsam, vielleicht mal auf die nächste Saison fokussieren, vielleicht da auch wirklich dann mal gucken, in die Stammmannschaft zu kommen. Aber es ist mir ein bisschen zu früh, um jetzt schon so einen medialen Druck zu erzeugen, jetzt schon zu sagen, der Typ ist 30 Millionen wert. Wer weiß, wenn er sich, was ich ihm wirklich nicht wünsche, einmal schwer verletzt, wie diese Karriere weitergeht. Also ihn gleich so in so eine Gruder-Schürle-Rolle zu drängen, das ist mir noch ein bisschen zu früh, finde ich. Oder wie siehst du das, Tommy?
Ja, du weißt halt einfach nicht, hab dir eben ja auch anklingen lassen, wie viel da wirklich von ihm gesteuert kam und wie viel halt einfach auch aus seinem Umfeld oder auch teilweise gar nicht mehr aus seinem Umfeld, sondern einfach nur von irgendwelchen Fußballleuten aus Polen. Am Ende ist das halt eine spannende Frage, die ich ein bisschen größer denke, weil das eine Kernaufgabe von Urs Fischer sein wird, weil es wurde ja unfassbar viel über diese Urs Fischer-Tabelle einfach gesprochen. 31 Punkte in 19 Spielen, vom letzten Platz mit 6 Punkten, jetzt geführt noch am Ende einen einstelligen Tabellenplatz, ist eine super Entwicklung, wenn man die Leistung nimmt und die Punkte. Gleichzeitig wird Fischer aber auch nächste Saison noch mehr daran gemessen, dass er Marktwertsteigerungen einfach hinbekommt bei Spielern. So, und da sind natürlich die jüngeren Spieler prädestinierend dafür, als jetzt ein Philipp Tietz oder ein Dominic Kohr. Klar sollte das nicht, der alleinige Grund sein. Aber wenn ich jetzt schaue, was Werder Bremen mit Karim Koulibaly gemacht hat, der für mich kein Bundesligaspieler am Anfang der Saison war. Ich erinnere mich, am Donnerstag bei unserem Aperol im Topschlechti haben wir den großen Talente-Case aufgemacht und auch über ihn gesprochen. Ich glaube schon, dass der für 20 Millionen über Marktwert oder über Markt geht und ich finde ihn okay. Ich finde ihn, er hat krass Vorschusslorbeeren bekommen, er hat sich aber auch entwickelt in der Zeit so. Mainz und mit Fischer geht da halt ein bisschen konservativer vor. Ich kann das verstehen, weil du dann weißt, in Stresssituationen hast du einen erfahreneren Spieler, der eigentlich ruhiger darauf reagiert. Finde, Podolski reagiert aber in Stresssituationen auch ruhig. Deshalb habt ihr ja vorhin auch zugehört. Hätte auch gedacht, dass er vorher für Da Costa einfach mal spielt, weil ich die auf einem Level sehe einfach. Und dann kannst du auch aus meiner Sicht sagen, du musst den jungen Spieler mal spielen lassen, weil unter Fischer ehrlicherweise hat außer Sano keiner eine Marktwertsteigerung auch mehr drin und das soll jetzt auch gar nicht das andere überdecken, einfach nur so im Hinterkopf, weil ich mir dachte, ja, das wird weiterhin die Aufgabe sein, wenn der Verein sagt, wir sind nicht darauf angewiesen, aber wir wollen immer gefühlt jedes Jahr oder alle 2 Jahre einen großen Transfer machen, ja, es wird wahrscheinlich wieder klappen mit Sano und so, aber du bist halt da mit so einem Spieler, wenn du den hast, den kannst du groß machen. Aber das ist natürlich auch ein anderer Case, kommen wir vielleicht auch später nochmal zu, wo ich mir halt dachte, okay, auch Richtung Sommer, welche Spieler holst du denn jetzt, ne? Weil die Spieler, bei denen du es dir vielleicht erhofft hast, bei einem Casey Boss auch, bei einem Nicolas Veracnik, da ist das einfach ausgeblieben. Aber auch aus meiner Sicht, weil das Entwicklungsspieler waren, die einfach auf einem sehr niedrigen Level noch waren, gemessen an dem, was du in der Bundesliga brauchst. Und ich glaube, dass diese Transferstrategie mit diesen Talenten, die aber wirklich noch sehr am Anfang ihrer Entwicklung sind, die du aber sehr billig bekommst, die wird unter Fischer nicht funktionieren. Die hat ehrlicherweise unter Henriksen auch nicht funktioniert, unter Bo Svensson halt genauso nicht, weil das einfach keine Trainer waren, die Vorschusslorbeeren für Talente gegeben haben. Also ein Brian Gruder, der musste erst wirklich deutlich besser sein, ehe er Stammspieler war, als irgendwie als ein anderer Spieler bei einem anderen Verein. So. Und daher bin ich da einfach mal gespannt, ob der Verein nicht dann auch sagen muss, wenn wir einen Urs Fischer haben, der hat seine klaren Rollenspieler, der braucht seine Qualitätsspieler, dann spielen die auch. Ob man da nicht quasi auch gucken muss, ich muss vielleicht nicht 500.000 investieren dieses Jahr, sondern schon mal 3,5 Millionen in einen Spieler, damit ich am Ende mit dem aber trotzdem eine Marktwertsteigerung reinbekomme, weil der schon so gut ist, dass Fischer ihn spielen lassen kann in seinem System. Und das sind so die Gedanken, die mir da gestern auch bei dieser Podolski-Debatte auch noch kamen.
Also weil du das gerade gesagt hast mit wenige Spieler mit Marktwertsteigerung unter Urs Fischer, einen, bei dem man es fast gar nicht mehr für möglich gehalten hat, hat seinen Marktwert vielleicht doch nochmal gesteigert, Daniel Batz, auch im Methusalem-Alter.
Ist ein Skill.
Ne? Muss man auch erstmal hinkriegen. So fast, oder ich glaube nur ein Bundesligaspiel damals vorher für Freiburg gemacht, das hatten wir auch schon mal das Thema, glaube ich, eine 0-4-Klatsche in Dortmund, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Und jetzt auf einmal, ja, ein halbes Jahr eigentlich fast durchgespielt. Ja, und dann ereilte uns am Samstagabend diese Gerüchte, dass Daniel Batz im Sommer wohl ablösefrei zu Borussia Mönchengladbach geht, um dort Nummer 2 zu werden. Dass er ablösefrei geht, hat Nico Bungert gestern nach dem Spiel bestätigt. Dass er nach Mönchengladbach geht, steht, glaube ich, offiziell noch aus. Ich weiß nur, ihr hattet gestern in der AZ auch einen Artikel.
Nach unseren Informationen wird er sicher zu Mönchengladbach wechseln. Danke für das Methusalem-Alter, denn ich bin von Daniel Batz auch nicht ganz so weit entfernt. Ja, bin sogar älter als er.
Ich meinte jetzt aber auch bitte, jetzt nochmal als Profifußballer.
Okay, als Journalist ist das ja
durchaus quasi im privaten Leben bist du
Talent.
Ja noch, bist du ja. Noch, genau, wollte gerade sagen.
Ja, also mich hat es sehr überrascht, tatsächlich, weil ich hatte mich eigentlich auch schon auf diese Torwart-Konstellation zum neuen Jahr gefreut mit Robin Zentner und Daniel Batz. Ja, hätte auch durchaus es als fast zwingend betrachtet nach den Leistungen von Batz, dass dann auch ein offener Kampf um die Nummer 1 ausgerufen werden muss, weil seine Leistungen wirklich schon so outstanding einfach waren, gemessen einfach daran, das finde ich ja schon verrückt, wie viele Leute oder Torhüter gibt es möglicherweise halt in Deutschland, ja, von denen man gar nicht weiß, was da eigentlich noch so drin steckt. Der Mann hat ja wirklich erst mit Mitte 30 jetzt so eine Karriere hingelegt. Der war ja jahrelang in Saarbrücken schon absolute Ikone und Vereinsheld.
Elfmeterkiller,
ja.
Ne, damals.
Ja, aber was, also der ist jetzt ja nahtlos in der Bundesliga zu einem tatsächlich von den Werten her besten Torhüter der Saison geworden. Ja, das ist wirklich schon herausragend. Der würde als Typ auch fehlen, ja, also einerseits uns als Journalisten, weil er in der Mixzone tatsächlich einer war, der einerseits humorvoll, aber auch analytisch und klug wirklich Antworten gegeben hat, der einfach sehr gut sprechen konnte.
Der würde aber auch der Neustadt fehlen, so oft wie ich den hier im Café George oder auch am Rheinufer mit seinem Hund, mit seinem Ridgeback gesehen habe, der würde auch der Neustadt fehlen,
ja,
hier.
Ja, es reißt ein Loch, muss man sagen.
Müssen wir uns Sorgen um die Gastronomen hier machen jetzt, oder
ja,
was?
Ja, ich glaube, wir gehen einfach später noch raus und versuchen, diese Lücken ein bisschen zu füllen.
Die Umsatzeinbußen.
Genau. Aber ja, vor allem auch sportlich halt durchaus ein spannender Keeper, der jetzt einfach fehlt. Gerade weil er auch Stärken hat, die bei Robin Zentner eher so diese Schwächen sind. Wenn ich jetzt so an diesen Aufbau mit dem Fuß denke, schafft er natürlich eine gewisse Pressing-Resistenz, weil ein Gegner, der halt hoch anläuft gegen Mainz 05, schon jetzt auch weiß, da steht hinten einer drin, der kann den sauberen, flachen, aber auch hohen Ball hinten rausspielen. War auf der Linie gut. Klar, da ist Zentner, glaube ich, besser. Strafraumbeherrschung ist Zentner auf jeden Fall besser, aber das Gesamtpaket von Batz war wirklich gut. Und löst jetzt halt eine ganz spannende Debatte aus, wie Mainz 05 sich im Tor jetzt aufstellen muss zur neuen Saison.
Ja, und um da nochmal kurz einen Haken zu schlagen, ich finde es ein wahnsinnig spannenden und intelligenten Transfer, ehrlicherweise, von Ruven Schröder, weil ich glaube nicht, dass er die Nummer 2 wird, weil ich mir schon gut vorstellen kann, Gladbach hat ja mit Rocco Reitz jetzt schon ein paar Millionen eingenommen, die werden, glaube ich, auch schauen, dass sie Moritz Nikolas irgendwo nach England bekommen, so, und dann haben die ja einen Top-Torwart-Talent aus Luxemburg, der dieses Jahr, glaube ich, auch schon 2 Spiele bekommen hat oder so. Und ich kann mir vorstellen, dass der in Konkurrenz dann mit Batz stehen würde. Und bei Batz weißt du, das ist ein solider, guter Bundesliga-Torwart. So kriegst du ihn ablösefrei. Ich glaube auch, dass der einiges auch an Jahren noch in petto hat, weil der ja jetzt auch, jetzt mal rein irgendwie theoretisch gesprochen hat er ja lange auf der Bank gesessen und da seinen Körper jetzt ja nicht so kaputt gemacht wie ein Torwart, der jahrelang 34 Spiele einfach gemacht hat. Das geht ja logischerweise auch auf die Gelenke. Deshalb glaube ich, würde sich das hinten raus auch auszahlen. Deshalb glaube ich, hast du da dann halt am Ende einen Torwart zum Nulltarif bekommen, wo du weißt, ohne Probleme, der kann spielen. Wenn mein Nachwuchstorwart besser ist, spielt halt der, aber kannst mit dem anderen Torwart halt, keine Ahnung, 7-8 Millionen machen und plus den Rocco Reitz Millionen haben die dann 30 Millionen, die mal in ihren Kader dann auch reinvestieren können. Und daher finde ich das sehr clever.
Ja, ich finde es ganz witzig, dass du das sagst, weil ich auch in den letzten Tagen immer gelesen habe, warum setzt er sich in Mönchengladbach auf die Bank? Und ich sehe die Qualität bei ihm eigentlich auch als viel zu groß an, als dass der jetzt nach Mönchengladbach fährt, so ab Sommer, ja, und sagt, ich werde hier ganz sicher halt auf der Bank sitzen. Und dazu hört man ja auch heraus, dass Mainz 05 ihn ein Angebot gemacht hat. Ich gehe auch mal davon aus, dass es dann auch um die Laufzeit jetzt einfach ging. Also wie ich das so vernehme, ist so diese jüngste Mainz 05-Taktik bei Ü30-Spielern, dass man jetzt eher in Richtung von Einjahresverträgen geht. Ich denke auch mal, dass man bei Daniel Batz ein ähnliches Angebot gemacht haben wird und bei Mönchengladbach möglicherweise vielleicht mal schon mal ein Jährchen mehr. Ja? Und ich glaube, das ist natürlich in so einem Alter, was dann auch Planungssicherheit betrifft, plus eben auch großer, attraktiver Traditionsverein, schon reizvoll. Und ich weiß natürlich nicht, inwieweit man ihm hier in Mainz überhaupt eine Perspektive aufgezeigt hat, wirklich einen richtigen Konkurrenzkampf mit Robin Zentner zu haben, weil Robin Zentner hier natürlich auch eine Ikone ist. Ja, also man hat ja schon Finn Dahmen damals halt eben auch abgegeben im Wissen, das ist ein sehr guter Bundesliga-Torwart und Robin Zentner wird die Nummer eins. Und ich weiß nicht, ob man diesem Status zur neuen Saison jetzt wirklich rütteln wollte.
Das Spannende ist ja eigentlich dabei jetzt auch, Peter, du hast ja schon angesprochen, was passiert denn jetzt quasi, wer wird die Nummer 2, wer wird die Nummer 3, weil eigentlich haben wir in dieser Saison, gab es ja eigentlich kein besseres Szenario für einen zweiten Torhüter als in anderen Saisons, weil Robin Zentner so lange ausgefallen ist. Das wäre ja eigentlich die Chance für Lasse Ries gewesen, Lasse Ries hat sie aber eben nicht mehr bekommen, weil er ab November nicht mehr gespielt hat und Lasse Ries Vertrag läuft für 2027 aus, der wird glaube ich auch 25 dieses Jahr. Und ich glaube, das ist ein Spieler wie Nelson Weiper, der muss auch raus aus dem Umfeld mal, um die nächsten Schritte einfach zu machen. Daher kann ich mir kaum vorstellen, dass er die 2 sein wird am Ende, auch wenn er Bundesliga-Format sicherlich hat, um eine Nummer 2 zu sein. Es wäre aber irgendwie auch 05 typisch, die Situation auszusitzen und zu sagen, wir haben ja einen Lasse Ries auf der 2 und dann machen wir einfach einen U23-Torwart auf der 3. Es wäre irgendwie auch typisch, wenn ich so an diese Geschichte mit Abwehrchef so vor der Saison zurückdenke, ja, Moritz Jens Ersatz, den brauchen wir nicht. Und dann ging es ja auch, glaube ich, um das Gerücht Tjaak Ernst von Hertha BSC, den ich mir mal ein bisschen genauer auch angeschaut habe, was Sinn ergeben würde, weil die Hertha will ihn, glaube ich, verkaufen, weil sein Vertrag läuft auch 27 aus, hat einen Marktwert von 4 Millionen gerade, also wirst du den wahrscheinlich auch irgendwas um die 3-4 Millionen bekommen, je nach Boni. Mainz 05 wird da nicht der einzige Club sein, der da am Ende dran ist, aber halt jemand, der eine unfassbar gute Fangsicherheit hat, also zweitbester Keeper in der zweiten Liga, kann viele Großchancen vereiteln, also hat schon 11 Tore verhindert, so an Statistiken gemessen und 11-mal auch schon zu Null gespielt und halt auch im Aufbau jemand, der sehr viel mit langen Bällen agiert, die aber auch dann zielgerichtet sind, so wo wir es vorhin hatten, langer Ball auf einen Neuner ist auch eine Qualität vom Torwart, wo ich sage, ja, erstmal per se, ohne dass ich irgendwas wüsste, dass da näher was dran ist, würde es passen und ich glaube, du musst auch jemanden von extern holen. Die Frage ist halt nur, wie verkaufst du dem das, weil Robin Zentner ist ein Top-Bundesliga-Torhüter, wenn er fit ist und ja, er hat natürlich immer zunehmend mehr mit dem Rücken Probleme gehabt, also da waren jetzt pro Saison immer ein paar mehr Spiele, die er wegen seinem Rücken ausgefallen ist, aber nie als irgendwie mehr als die Hälfte der Saison. Dieses Jahr ist jetzt schon auch untypisch gewesen. Wie verkaufst du das einem jungen Torwart? Sagst du, ja, okay, also du kann auch sein, dass du die ganze Zeit auf der Bank sitzt, wenn er der Bessere ist. Daher finde ich das jetzt spannend auch, vor allem, weil du ja auch aus der eigenen Jugend, so Luis Babats erstes U23er, ich glaube, der hat kein Spiel gemacht in der U23, ist jetzt ehrlicherweise auch keine Option für mich zu sagen, das wäre jetzt die logische Nummer 3 oder Nummer 2, auch da überhaupt nicht. Daniel Posch ist der U19-Torhüter, ist auch quasi eigentlich erst vom Alter her im ersten U19-Jahr, aber hat letztes Jahr da schon gespielt, ist österreichischer U19-Nationalkeeper. Bringt viel mit, aber ist halt einfach auch noch zu früh und deshalb führt eigentlich auch kein Weg dran vorbei, einen Torwart zu verpflichten.
Sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, dass Tjaak Ernst schon jemand wäre, der dieses Profil erfüllt. Übrigens, für uns ältere Semesterschlechte, ne, sei nochmal gesagt, ist der Sohn von Thomas Ernst.
Nein, das ist ja ein Ding.
Doch, tatsächlich.
Torwart von VW Bochum gewesen.
Unter anderem. Und
ja. Vom FCK.
FCK und VfB Stuttgart, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, unter anderem aber auch. Ne? Also den kennen wir tatsächlich noch. Den habe ich noch spielen sehen hier im Bruchweg, habe ich ihn noch verlieren sehen beim FCK gegen Mainz 05 beim ersten Bundesliga-Heimspiel. Ja. Ja, 1835 oder irgendwann, keine Ahnung. Nee, cool. fänd ich gut, da muss jemand her, weil genau, ich glaube, Lasse Ries, traut man das nicht zu im Verein. Ja, diese Spiele in Freiburg, in Hamburg, die er bekommen hat, die kann man ihm nicht anlasten, diese Niederlagen. Und da muss man auch berechtigterweise sagen, das war so diese Endzeit von Bo Henriksen, wo diese Mannschaft auch echt teilweise ein Trümmerhaufen war. Vor allem in diesen Sonntagsspielen, so wie Hamburg, Freiburg, nach Auswärtsspielen in der Conference League, wo diese Mannschaft also wirklich bodenlose Auftritte hingelegt hat. Ich denke immer noch an dieses Freiburg-Spiel zurück. Es war wirklich der Tiefpunkt in der Bundesliga, kann man so sagen. Ich wollte noch einmal kurz auf Bazzi zurückkommen, und zwar, nachdem Sonntagabend diese Gerüchte aufkamen, war ich auch ein bisschen gespannt, wie ist die Stimmung, und ich war mir dann doch sicher, auf St. Pauli wird Robin Zentner im Tor stehen jetzt, weil dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr, Batz weiterspielen zu lassen, außer so auf so einer Dankesebene. Und als es dann zum Aufwärmen ging, kam Daniel Batz raus, hat auch Applaus bekommen, aber nicht wie üblich die Sprechchöre bekommen. Die bekam dann Robin Zentner, der so ein Minütchen später rauskam zum Aufwärmen. Das fand ich schon ein bisschen auffällig, und Daniel Batz hat auch den einen oder anderen Daumen nach unten gezeigt bekommen aus den vorderen Reihen, also sag ich mal eher aktivere Fans. Da war schon ein bisschen Frust da. Ich glaube, das hat sich dann nach dem Spiel auch wieder ein bisschen gelegt, aber ich glaube, man hat vor allem gesehen, dass auch viele Fans davon ziemlich kalt erwischt wurden, die jetzt auch Batzi wirklich lieben gelernt haben in diesem halben Jahr, ihn überhaupt mal so kennengelernt haben als Typen, weil er ja vorher eigentlich als Nummer 3 zu Beginn der Saison doch sehr im Hintergrund war.
Ja, und hat auch emotional, glaube ich, einfach viel reingegeben. Und ja, ich verstehe ihn dann trotzdem halt irgendwie ab einem gewissen Punkt. Ne? Also Mitte 30, wirst wahrscheinlich halt auch in dem Alter jetzt noch nicht, ne, als langjähriger Drittligaspieler auch mal das große Geld verdient haben. Ja? Wenn du da vielleicht die Möglichkeit hast, vielleicht nochmal einen Vertrag rauszuholen, der einfach nochmal ein Jährchen länger geht, schätze ich jetzt mal, dann ist das natürlich ein großes Argument. Also ich hätte in meiner Fantasie, hatte ich auch schon mal im Kopf, ob Mainz 05 mit ihm nicht auch so nochmal 1-2 Jahre zum Beispiel machen kann und mit ihm so eine Perspektive entwickelt, vielleicht irgendwann sowas wie ein Kuni-Nachfolger so zu werden, ja, also wo man so jemanden halt einfach auch unglaublich eng immer an der Mannschaft dranhält, ne? Also weil das auch einfach einer ist, von dem ich mir sicher bin, der wird später nach seiner Karriere einer sein, der immer, dem musst du immer an Mannschaften dranhalten, weil der einfach Mannschaften total viel reingibt. Ja, also egal, was der jobmäßig macht, ob er im Trainerstab, Torwarttrainerstab, Teambetreuer oder sonst, ich weiß nicht, was der Mann vorhat, aber da hat er einfach unglaubliche Stärken.
Ja, um mal vielleicht ein bisschen weiter zu gehen, weil die Baustellen werden auch nicht weniger, ähnlich wie in der Mainzer Innenstadt, bin ich jetzt schon geneigt zu sagen, in diesem Kader. Passend dazu ist ja noch die Frage, wie geht es dann eigentlich mit Stefan Posch weiter nach diesem Sommer, denn der ist ja nur ausgeliehen, ohne Kaufoption, wie wir ja mittlerweile wissen. Und dann spielt er natürlich auch noch eine WM mit Österreich. Und Österreich, also Geheimfavorit, ist vielleicht ein bisschen viel, wenn ich sie so nenne. Aber Österreich für mich auch mit Ralf Rangnick und diesem Kader schon eine Mannschaft, der zuzutrauen ist, Richtung Achtelfinale, Viertelfinale vorzurücken. Ne? Das wird natürlich seinen Marktwert auch nochmal ganz schön steigern, auch nach diesem Halbjahr in Mainz.
Ja, also Nico Bungert hatte vor einiger Zeit ja gesagt, dass man in jedem Fall versuchen möchte, ihn zu halten. Natürlich auch mehrere Seiten dazugehören. Como als sein abgebender Verein halt zuallererst. Ja, die spielen kommende Saison ja auch international dann auf einem sehr, sehr hohen Niveau, werden auch einen breiten Kader brauchen, haben ja im Winter qua Kaufpflicht eben auch schon eine ganz ordentliche Millionensumme für Stefan Posch ausgeben müssen. Und ich gehe auch davon aus, dass man einen gewissen Betrag X dann auch zurückhaben möchte. Aber gerade diesen Take, den du da jetzt aufgemacht hast mit der Weltmeisterschaft, den finde ich sehr, sehr spannend. Weil das kann natürlich schon bedeuten, dass dann vielleicht auch ein Verein wie Como mal abwarten möchte, wie entwickelt sich so ein Spieler und wie entwickelt sich dann auch Marktwert über so eine Weltmeisterschaft. Denn wenn ich die Rückrunde sehe, die Stefan Posch jetzt für Mainz 05 spielt, da ist er auf jeden Fall in der Bundesliga schon einer der wirklich sehr, sehr ordentlichen bis besseren Verteidiger.
Ich glaube, das Ding ist halt, dass du dieses Jahr halt eine ganz andere Herausforderung hast, was deinen Sommertransfer oder die Sommertransferperiode angeht, vor allem was das Timing angeht, ne? Weil letztes Jahr hast du eine Baustelle, erstmal eine offensichtliche Baustelle mit Johnny Burkhardt, aber der ist halt am 4. Juli schon nach Frankfurt gegangen. Du hattest quasi 2 Monate Zeit, den zu ersetzen, und in der Henriksen-Logik hast du ihn schon ersetzt, nämlich weil du Benedikt Hollerbach vorher schon verpflichtet hast, dass er dann nicht der Ersatz war, hat es ja dann später dann auch klar herausgestellt, aber du hattest so früh schon Planungssicher, du hattest diese Kohle. Dieses Jahr durch die WM wirst du sie nicht so früh haben. Also ich glaube, vor dem 1. August wird da keiner von den Großtransfers durch sein, egal ob das dann Sano ist, egal ob das Amiri ist. Ich weiß auch nicht, wie eure Sichtweise bei Amiri ist. Ich glaube, dass er zu 90, also jetzt einfach nur vom Gefühl her, zu 90% weg sein wird, so ganz unabhängig von der Weltmeisterschaft, auch weil Christian Heidel einfach mal gesagt hat, im Zuge des Burkhardt-Transfers, dass es auch noch einen weiteren Spieler im Kader gibt, wo es quasi diese Handshake-Vereinbarung gibt, wenn er gehen will, darf er auch gehen, und das kann eigentlich nur nach meinem Verständnis Nadim Amiri sein, dass Mainz 05 dann nicht sagen wird, okay, nee, du bleibst mal schön hier, weil der Kaisho, der geht schon. Und Kaisho Sano wirst du dir eigentlich jetzt vom Timing her auch nicht entgehen lassen können. Da, und dann hast du halt Stefan Posch, den ich unfassbar schätze, weil das so ein Spieler ist, der geht völlig unterm Radar. Also der ist in seinem Stellungsspiel so gut geworden. Ich glaube, du hast auch mal gesagt, Schlechti, was der scheinbar in Italien einfach gelernt hat, in Sachen Verteidigung, das ist brutal. Der macht keinen Fehler. Der ist immer, obwohl er ja auch nicht der Schnellste so, oder zumindest nicht wirkt, als ob er der Schnellste auf den ersten Metern ist, immer vorm Gegner am Ball, so safe. Ich glaube, nur einen Fehler mal gemacht, wo es zu einem Tor geführt hat. Ansonsten.
Hoffenheim, ne?
Dieses, ja, genau, Hoffenheim. So genau, will, genau. Ich habe eben gesucht Aslani, nach dem, ja, Gegner. Und ich glaube einfach, dass Mainz 05 in dieser Transferpolitik, die du sonst fährst, ihn sich nicht leisten wollen wird. Weil am Ende, der Typ hat Vertrag bis 2029, das ist ewig lang, dem wirst du je nach WM-Verlauf zwischen 7 und 12 Millionen dir kosten lassen müssen. Und ich glaube, das wird Mainz 05 am Ende nicht machen, auch wenn ich es halt sage, als Mainz 05 müsstest du so einen Transfer machen, wenn der Spieler auch will, weiß ich ja natürlich nicht, weil Como, ich hatte ja auch da eine Perspektive, die sind ja Fünfter, die werden Euroleague spielen auch, wird wahrscheinlich ihm auch rechter sein, als nächster dann mit Mainz quasi nur Bundesliga zu spielen, keine Ahnung, gab ja dann auch jetzt heute dieses Gerücht um Fabio Gruber vom 1. FC Nürnberg, Kapitän vom FCN, was ich sehr spannend fand, weil ich als fleißiger Kickbase-User, zweite Liga, habe ich auch schon bei der Live-Show angesprochen. Apropos Live-Show, Zeit für Werbung, oder?
Zeit für Werbung, das muss ich jetzt sagen. 29. Mai, Freitagabend, Hinterhofsänger live im Kurz. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann sichert euch eure Tickets am besten online oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
So, besser hätte ich es nicht toll, sagen können. Wunderbar, ja, ey. Das ist so ein Ping-Pong-Tischtennis-Spiel jetzt zwischen uns.
Wir sind irgendwie ein bisschen
schlecht,
mehr
Sponsoren.
Wie war das bei Babylon Berlin immer? Werbung Ende!
Ja, das brauchen wir dann noch, wenn wir dann irgendwann noch einen Host Street hier reinbringen.
Ich habe das nur im ÖR gesehen, das war ohne Werbung, deswegen kenne ich das gar nicht.
Ah, du bist ja so einer, stimmt.
Ja, ja. Sicher,
Nee, um nochmal den Bogen zu spannen zu möglichen Kandidaten, weil ich hoffe nicht, dass Mainz 05 nochmal den Fehler macht und sagt, wir brauchen keinen neuen Abwehrchef, obwohl einer geht, wie es davor war mit Moritz Jens. Auch wenn Kasper Potulski da reinwachsen könnte, aber du und Stefan Bell ja wahrscheinlich einfach nochmal der Vertrag um ein Jahr verlängert wird. Aber du brauchst jemand, Fabio Gruber wäre halt keiner, der sofort garantiert Bundesliga-Niveau 34 Spiele bringt, aber halt jemand, der erst seit anderthalb Jahren in Nürnberg ist und davor auch quasi nur eine Saison hatte beim SC Verl in der dritten Liga, der super schnelle Steps nach vorne gemacht hat, der auch jetzt halt auf einmal zum Kapitän direkt wurde bei Nürnberg. Leader, 1,88, sehr kopfballstark, im Spiel mit Ball bei Miro Klose sich auch entwickelt hat. Und ich finde immer, wenn man Spieler betrachtet, wie schnell die sich entwickeln, da weiß ich dann eigentlich immer, wie viel Potenzial noch drin ist. Bei Kaisho Sano ja ähnlich, wie schnell diese Steps gemacht haben, wie schnell die sich an das nächste Niveau adaptiert haben. Und deshalb fände ich den zum Beispiel, ohne dass ich jetzt wüsste, dass da jetzt irgendwie das schon sehr konkret wäre, einfach nur vom Profil her sehr spannend, wenn man ihm sagt, okay, komm zu uns, wir bauen dich zum Bundesligaspieler auf und du wirst in deiner ersten Saison der Herausforderer sein für diese zentrale Innenverteidigerposition, aber auch diese rechte Innenverteidigerposition, weil ich habe mir heute mal die Mühe gemacht, so eine PowerPoint-Datei zu machen und mir diesen Kader von Mainz 05 mit Vertragslauf Zeit, mit Alter und allem Möglichen einfach mal so komplett nicht nur die ersten elf, sondern alle Spieler da einzukategorisieren und nach grüne Farbe, orangene Farbe und roter Farbe. Und ich sag mal so, also bei mir sind viele orange, da habe ich ein Fragezeichen einfach, weil entweder der Vertrag dann 27 ausläuft oder sie so verletzungsanfällig sind wie Andreas Hanke-Olsen, wo ich sage, mit denen kannst du halt schwierig planen, so wie es mit einem Maxim Leitsch die letzten 3 Jahre war, der den Verein ja auch dann verlassen wird, dass du halt sehr, sehr viele Bausteine hast, auch hinten, weil du natürlich einen Maxim Dahl in der Innenverteidigung irgendwie noch im Hinterkopf haben musst.
Aber ist aber der auch wirklich noch eine Option? Maxim Dahl, muss ich mal kurz fragen.
Der war jetzt ja, hat 4 Einsätze jetzt, ne? Wieder gehabt in der Regionalliga-Mannschaft. Keine Ahnung, so das weiß keiner, das wird sich dann, glaube ich, auch erst in der Sommervorbereitung herauskristallisieren, vom Potenzial ja ohnehin, einfach sehr verletzungsgeplagt leider, aber daher sage ich zu Gruber, ich habe hier viele orangen und rote Spieler auf meiner Liste, da wäre Platz für einen Gruber.
Mhm. Fabio Gruber, logischerweise Peruaner, kann man noch erzählen.
Klar.
Ich glaube, über Augsburg nach Verl, nach Nürnberg, das ist natürlich der typische Werdegang. Also er ist Deutsch-Peruaner, muss man dazu sagen. Und auch sehr auffällig als Mann mit der Maske.
Ja.
Ist immer mit Gesichtsmaske unterwegs.
Kommt ganz schön gefährlich.
Ja, der sieht ganz schön heftig. Der ist mir schon öfter mal so, wenn ich mal Zweitliga-Konferenz geguckt habe, ist der mir schon aufgefallen. Ich dachte, oh, was ist das für einer da hinten? Der sieht ja richtig bedrohlich aus.
Ich muss sagen, dies Jahr Zweitliga, ich verfolge es ja, wie gesagt, durch Kickbase sehr. Da sind so viele Rohdiamanten, also wie schon lange nicht mehr. In der zweiten Liga kann dies Jahr als Bundes- oder vom Bundesligisten so krass gewildert werden, wie schon seit 5 Jahren nicht mehr. So. Da sind, also wie gesagt, weil wir über Sano gesprochen haben, ich habe den, glaube ich, auch schon mal angesprochen, aber wenn einer den ansatzweise ersetzen könnte, dann wäre es für mich Enzo Leopold, der Kapitän von Hannover, wo natürlich auch abhängig davon ist, der wird gehen, wenn Hannover nicht aufsteigt, so, dann wird Mainz 05 aber auch nicht der einzige Verein sein, der da dran ist, so, aber der hat auch eine Balleroberungsqualität gepaart mit so einer Spiellenkungsqualität, wo ich sage, mit dem könntest du auf eine Art Sano und Amiri ein bisschen ersetzen, auch wenn es nur ein Spieler ist, der sich auch an Bundesliga adaptieren muss, aber auch so ein, keine Ahnung, kennt ihr Noel Aseko von Hannover, den die Bayern ja jetzt zurückholen wollen, erstmal, aber dann auch vielleicht nochmal verleihen, das ist auch, wo ich dachte so, mit der Fantasie, ein geiler Spieler eigentlich für das Fischer-System, weil der könnte als Achter, der macht so viele Meter im Spiel, aber der ist nicht berechenbar, der geht so oft auch mal ins 1 gegen 1, kann ein Dribbling auf engem Raum lösen, wie ein Amiri, kann aber gegen den Ball brutal lange Wege machen mit Ball, hat eine enorme Physis gegen den Ball, am Boden auch okay, so von seinen Werten, wo ich dachte, oh, der als Laie vielleicht auch nochmal, weil das wäre schon nochmal eine andere Qualität als Bayern-Leihgabe, als es jetzt am Ende Sieb war.
Ja, müsste man nochmal drüber nachdenken.
Wir hoffen so ein bisschen, dass die Bayern nicht nachtragend sind bei Vidovic und am Ende Sieb.
Oh, ja, stimmt. Ja, okay, keine Argumente gesammelt.
Weiß irgendjemand? Wo ist der gelandet, Gabi Vidovic?
Boah, ich glaube, der spielt jetzt im Ausland, aber ich google das.
Oder
einfach
ist das?
Mal
ja, mach
so,
das mal schlecht.
Ich habe mich gerade gefragt.
Bisschen weiter.
In der Zeit kann ich auch noch meinen Spieler in den Raum werfen. Auch so Sechser. Sergio Castañeda heißt er, glaube ich, vom SC Paderborn. Vorher Duisburg. Den finde ich auch sehr, sehr auffällig. Ich habe keine Stats, ich vom alten Schlag. Ne? Ich sehe das
noch
bloß,
geguckt.
Ich sehe das mit bloßem Auge. Ich brauche doch keine Statistik. Aber den finde ich immer sehr auffällig bei Paderborn, die ja eh sehr auffällig in der zweiten Liga auch schon seit Jahren, wenn sie ja nicht gerade mal wieder in der Bundesliga sind für ein Jahr, da spielen. Und ich denke mir auch so, gerade Richtung Elversberg, Paderborn, mal Augen aufmachen. Ich meine, das wird nicht nur Mainz 05 tun, aber das sind zwei Mannschaften, die absolut für guten Fußball stehen, die richtig Bock haben zu kicken, wo einfach auch viele Rohdiamanten drin sind. Oder aber auch mal vielleicht so ein Spieler, der gar nicht mehr in diesem Talentealter ist, so wie so ein Robin Fellhauer, der jetzt auch mit 26 nach Augsburg gegangen ist letzten Sommer. Ich glaube, da gibt es auch noch einige. Und das ist ja vielleicht dann so der nächste, also 26 ist noch nicht so alt wie Batzi, aber vielleicht gibt es da ja auch noch so ein paar Oldies, wie ich sie jetzt schon fast schon nennen möchte.
Ich hätte ja noch einen Rotdiamanten, Gabriel Vidovic.
Oh ja.
Ja, Spielfahrt
Alter, krass,
Dynamo
wie kommst
Zagreb,
du auf den?
22.
Dynamo Zagreb.
Aber tatsächlich, wenn ich jetzt hier gucke, 24 Spiele, 6 Tore, 5 Vorlagen. Also der hat sich zumindest in seiner Karriere jetzt nochmal deutlich stabilisiert, muss man sagen. Dafür, dass er bei Mainz 05 damals gar keine Rolle gespielt hatte, ist das dann zumindest okay. Für 1,2 Millionen verpflichtet. Würde ich sagen, ganz guter Deal von Zagreb, kriegt man bestimmt auch noch mal ein paar Millionchen, wenn die Entwicklung so weitergeht. Ja. Aber um den Punkt auch noch mal aufzugreifen, ja, ich sehe da auch viele, viele Talente. Und das heißt, Mainz 05 wird aber natürlich jetzt auch andere Ablösesummen zahlen müssen. Also so wie du es vorhin gesagt hast, man wird als Verein dann auch mal sagen müssen, wir zahlen für so einen Spieler vielleicht auch mal 3,5, 4 Millionen plus X, ja. Sind dann aber dermaßen von ihm überzeugt, dass er halt sofort auch in der Bundesliga performen kann unter Urs Fischer. Und ja, diese Abwägung muss man machen. Und genau bei diesen Transfers war Mainz 05 jetzt in der Vergangenheit, wenn wir jetzt Kaiju und Sano mal ausklammern, einfach nicht mehr gut. Einfach nicht mehr gut letzten Sommer. Und jetzt jeder Wintertransfer war so einer, wo ich bis heute ja sage, die waren durch die Bank gut, ja, aber sie waren natürlich auch fantasielos. Das waren ja alles Spieler, auf die man jetzt sozusagen so vom Profil Bundesliga erfahren, ne, hat sich schon mal bewährt in der Liga. Man wäre auf jeden gekommen.
Ja, das wird, finde ich, die alles übergeordnete Frage sein, inwiefern kauft das Management die Spieler, die das Management haben will, oder kauft das Management die Spieler, die der Trainer haben will? Denn machen wir den Case William Böving auf, den wollte Bo Henriksen nicht. Der wurde aber trotzdem geholt, weil man dachte, der passt hier hin. 3 Millionen bis daher nicht gelohnt. Mainz 05 hat bisher aber, finde ich, auch sehr gute Erfahrungen gemacht bei Spielern, die nicht funktioniert haben, trotzdem kein Verlust zu haben, weil sie die einfach doch nochmal verliehen haben mit Kaufoption oder Kaufpflicht nach Frankreich und die irgendwie da scheinbar zu viel Geld hatten.
Fulgini.
Ich rede davon, ja, Angelo Fulgini. Ja. Ich glaube, Nordamans am Ende auch noch ein Plusgeschäft,
ja,
mit.
Ja.
Das ist ja auch ein Skill quasi, da dann kein Verlust mit den Spielern hinzumachen, aber die Transfersommers waren desaströs und das ist das, was ich vorhin meinte. Du hast jetzt einen Urs Fischer, einen Trainer, der wird nicht so viel rotieren. Gar nicht, weil da ist auch nichts mit Conference League oder so.
Pokal ist auch im Oktober
Schluss. Die besten Elf, die verlässlichsten Elf werden einfach spielen. So. Und das soll auch, also falls da irgendwas im Unterton mitschwingt, ich finde, Urs Fischer ist ein richtig guter Trainer. So, weil er einfach es schafft, auch als er die Mannschaft übernommen hat, genau das umzusetzen, was die Mannschaft gerade braucht, zu schauen, okay, von der Stabilität her, von der Einfachheit des Spiels, die Komplexität runterschrauben auf die wenigsten Dinge, der Erfolg gibt ihm recht, so, aber als Verein bist du natürlich jetzt in einer spannenden Rolle, diese Spieler, die immer funktionieren, die kosten A Geld und sind schon mal erfahrener, machen die jetzt Marktwertsteigerung? Ja, können sie. Musst du immer nach Marktwertsteigerung gehen? Sage ich nein, kann man auch am Beispiel von Luis Diaz sehen. Wie wurde Max Eber gescholten für den Transfer? Wie kannst du 70 Millionen für den ausgeben? Die 70 Millionen wird Bayern nicht mehr für den bekommen. Wird er trotzdem vielleicht Champions League-Sieger in Bayern? Ja, warum? Vielleicht auch wegen Luis Diaz. So, wenn man das PSG-Hinspiel da auch gesehen hat. Deshalb ist das für mich einfach eine spannende Frage. Welche Spieler gibst du ihn? Und auch, inwiefern machst du schon deinen Einfluss gelten als Management? Weil bei Mainz 05 hat vor allem Christian Heidel immer gesagt, bei Mainz 05 ist alles super, weil die Trainer dürfen machen, was sie wollen. Sie dürfen Fehler machen. Wir reden denen nicht rein. Was aber auch dazu geführt hat, dass Bo Svensson gefühlt Burnout-Erscheinungen hatte am Ende und ausgebrannt war, weil er sich für alles verantwortlich gefühlt hat. So. Und auch, glaube ich, in Bo Henriksen nicht so eingefangen wurde. Und deshalb bin ich gespannt, inwiefern man auch in Gesprächen mit Urs Fischer sagt, ganz klar, Urs, wir sind super zufrieden mit dir, aber in der nächsten Spielzeit wird es schon eine Aufgabe sein, gewisse Einsatzzeiten für Entwicklungsspieler mehr zu geben, wenn sie es sich auch gleichzeitig verdient haben und zu schauen, wie viele Spieler geben wir dem Trainer und wie viele Spieler müssen wir als Management einfach auch im Sinne der Marktwertsteigerung einfach einkaufen.
Ich glaube, Urs Fischer macht das Mainz 05 aber auch wiederum halt relativ leicht, weil man klar weiß, welche Rollenprofile er braucht und welche Rollenprofile er einsetzt. Das, glaube ich, ist ein großer Unterschied zum Bo Henriksen. Ja, wenn wir den Benedikt Hollerbach-Transfer nehmen, dann war das vor allem deswegen Stand heute halt ein Fehleinkauf, weil man ihn einfach auf einer Position eingeplant hatte, die überhaupt nicht seine Position war und auch seine starke Position überhaupt nicht geschaffen hatte unter ihm. Ja. Bei Transfer von William Böwing sehe ich es ähnlich. Ich glaube, man hatte nicht so eine richtig klare taktische Idee, welche Rolle in deren System spielen soll. Und bei Sota Kawasaki wundere ich mich bis heute, dass man den irgendwie für einen Zehner gehalten hat. Ja. Also da reden wir halt von den Sommertransfers und das war ja alles von den Positionen her auch gar nicht so richtig in ein Puzzle gedacht. Da hat man ja irgendwie versucht, so Stücke, die überhaupt nicht in die Lücke passen, irgendwie reinzupressen und das funktioniert dann halt einfach nicht. Ich glaube, das ist bei Urs Fischer einfacher und ich glaube halt, wenn es dann um das Alter geht und Entwicklungspotenzial, da muss man ihn auch dazu zwingen, dann eben der Pragmatiker zu sein, der sich ja auch bei Mainz 05 erwiesen hat. Ja, also er kam ja auch mit Offensivspielern wie jetzt Nadim Amiri eigentlich sehr gut aus, hat die auch durchaus geschafft weiterzuentwickeln. Paul Nebel, der lange bei ihm draußen sah, hat hier auch in der Phase, als er ihn gebraucht hat, dann eine sehr, sehr tragende und wichtige Rolle gespielt. Ich finde den Fußball auch schon attraktiver als zu Zeiten von Union Berlin, wo dann vielleicht ein Khedira auf der 6 stand und jetzt ein Kai Schusano. Also er zwingt die...
Kleines Upgrade.
Ja, also er zwingt die Leute halt jetzt nicht in völliges Korsett, die können sich auch individuell entfalten, aber ich glaube, diesen Pragmatismus, der sehr gelobt wird, den musst du dann dir auch zunutze machen als Verein, indem du dann eben auch Spieler verpflichtest, die zwar von der taktischen Anforderung her das erfüllen, was er braucht, die dann aber auch junge Spieler sind, die dann entsprechend sich im Marktwert auch steigern müssen und in der Bundesliga ankommen müssen.
Definitiv, und apropos junge Spieler, deshalb interessiert mich mal eure Meinung. Thema wurde ja auch oft diskutiert in den letzten Wochen, Ben Bobzin.
Bob Benzin.
Bob, ja. Benzin. Ja. Top-Rückserie in Dresden. Ich sag, der hat keine Zukunft in Mainz.
Glaube ich auch nicht, tatsächlich. Hat mich nicht überzeugt in den Einsätzen, die er hatte hier in der ersten Mannschaft, also vor dem Wintertransferfenster. Und ich weiß auch nicht, ob bei Urs Fischer irgendwo seinen Platz im System findet. Ich habe so das Gefühl, das wird nicht die Paul Nebel 2.0 Story.
Nee, wenn ich so sehe, spielt er in Dresden ja vor allem über den linken Flügel, ja, und diese Position gibt es ja in diesem Kern halt in dem System mit Schienenspielern so nicht, was eigentlich dann auch schade ist. Ich bleibe dabei, ich fand ihn in der Vorbereitung total überzeugend und die Wertschätzung, die er damals auch von Teamkollegen bekommen hatte, glaube ich, kam auch nicht von ungefähr. Also man hatte dann schon auch im Potenzial gesehen, dass so diese Antrittsgeschwindigkeit mit Ball bei Bobzin eine Riesenqualität ist, die er jetzt auch eben umsetzt bei Dynamo Dresden. Trotzdem sehe ich diese Perspektive zur neuen Saison für ihn auch nicht, finde es aber irgendwie jammerschade, weil ich schon glaube, dass der das Potenzial hätte, ein Durchstarter zu sein. Also entweder in einer kommenden oder vielleicht nach einem weiteren Jahr zweiten Bundesliga dann vielleicht in der Saison darauf.
Ich glaube einfach, dass der einfach A für das System nicht gemacht ist, weil Becker ist einfach ein anderer Spielertyp als Bobzin. Du hast gesagt, Bobzin, Antrittsgeschwindigkeit top, Endgeschwindigkeit nicht gut genug für Bundesliga auf dieser zweiten Stürmerposition, weil wenn man sich anschaut, wie oft der Becker in den Rücken der Abwehr rennt, das macht Bobzin einfach nicht. Das sind ja komplett andere Situationen, die ihn auch in Dresden stark machen. Du sagst 4-2-3-1, linker Flügel, der dribbelt oft auf die letzte Kette, 1-1 auf den Gegenspieler zu. Das macht Becker jetzt seltener, weil das aber auch nicht so oft gebraucht ist, sondern Becker muss in die Tiefe rennen. Bobzin sehe ich da nicht. Deshalb habe ich jetzt quasi, habe hier noch meine Karte vor mir mit den geführten den Ampelfarben hier. Da halt so Bobzin neben Silas, weil ich halt auch da jetzt mich frage, wie der Verein entscheidet, weil du hast Becker als, wo du die Kaufoption, Kaufpflicht, keine Ahnung, kennt ihr euch besser aus, ziehen wirst, weil es ein No-Brainer ist mit 500.000, die kolportiert sind. Dann hast du Hollerbach, der irgendwann im Herbst zurückkommt. Und dann hast du ja die Frage, verlängerst du mit Silas oder setzt du auf Bobzin? Ich sage, Silas passt besser ins System, ist an sich auch aktuell der bessere Spieler von der Qualität her, ist aber halt kein Eigengewächs. Und ich glaube am Ende, dass Mainz 05 einfach Ben darauf zielt, Ben Bobzin erst kurz vorm Deadline-Day zu verkaufen, weil sein Vertrag läuft ja 27 aus, also muss ihn dann verkaufen, nochmal leihen geht nicht, wird er aber auch nicht wollen, so oft wie er schon verliehen war, um quasi so lange wie möglich Silas Zeit zu geben, und deshalb glaube ich, dass sie auch verlängern werden, weil ist ja noch nicht passiert, ne? Mhm. Aber um Silas einfach lange Zeit zu geben, wieder reinzukommen, und wenn du dann als Mainz 05 in der Vorbereitung merkst, ah, Silas braucht doch noch bis in Oktober, hältst du vielleicht doch noch einen Ben Bobzin, deshalb würde ich mal den Zukunftsplan so skizzieren, aber ja, da werden wir wahrscheinlich auch in der Live-Show dann nochmal ein bisschen schlauer sein und nochmal drüber reden, auch über andere Personalien, wo ich sage, da steckt so ein Auto einfach in einer Sackgasse drin.
Also wir sind wirklich die zwei Werbe-Kasper hier in dieses Podcast. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich jetzt mal eine Überleitung mache, nochmal mit der Live-Show. Und jetzt spielst du mir den Ball hier so geil zu, 29.05. im Kutz, kommt alle vorbei. Wir sind fast alle da, ne? Schlechti, du bist im Urlaub, darf man das sagen, dass du im Urlaub bist?
Ja, ich glaube, ich habe
das darf man nicht sagen.
Wo sonst
der drückt die Verkaufszahlen jetzt, der Fact.
Ja, das steigert sie, je nachdem, ja.
Oh nein.
Wie gesagt, ich bin ja immer noch von der
Fans fehlen.
Ich bin wäre schon ausverkauft, wenn du dabei wärst.
Ich bin ja immer noch für eine Strandkorb-Zuschaltung, ja. Aber ich meine, das wird, ja, wäre doch was, oder? Auf jeden Fall, ne? Mit so einem Nordseewind, wo man einfach nichts versteht. So technisch richtig schlecht gemacht.
Gerade so ein Krabbenbrötchen am Essen, wo genau. Dir so die Remoulade noch rechts dann da rausläuft aus dem Mund.
Genau, so ein Balken Internet, ne? Wo dann die ganze Zeit vielleicht auch noch so eine Möwe mich verfolgt.
Ja, oder der Wahl. Hier, ne? Timmy, der Wahl, ja? Wenn er nochmal zurückkommt.
Ja, der wie Mainz 05 jetzt ja hoffentlich auch gerettet ist. Ne?
Ach, stimmt,
wir drücken
ja.
Die Daumen.
Hoffen wir
ja.
Auch alle,
und wie genau. Bei Timmy weiß man aber auch nicht, wo führt der Weg jetzt hin. Ja? Und das ist ja auch bei Mainz 05 so eine Geschichte. Ja? Also von daher der 29.05., liebe Leute, der ist auf jeden Fall eine Konstante. Ja? Denn da wissen wir auf jeden Fall, da führt der Weg ins Kutz für alle.
Absolut.
Ja.
Und wo wir gerade schon so ein bisschen wieder vom Sachlichen zurück zur Emotion gehen, jetzt habe ich noch gar nicht gefragt, ich fange mal bei Domi an. Wie habt ihr eigentlich gestern den Klassenerhalt gefeiert? Also so ein bisschen, haben da nochmal die Korken geknallt oder gab es so ein Autokorso oder was habt ihr so gemacht?
Ja, Domi, Junge, hör mir auf hier. Ich habe Domi gestern noch geschrieben, noch Lust auf ein Klassenerhaltsbier, aber der gute Freund.
Ich musste Lando Norris anfeuern.
Ja, an der Playstation, muss
man
sagen.
Nein, in Miami.
Ich dachte, das sei ein Playstation-Foto, das du gestern rausgeschickt hast.
Ich lag im Bett und hab da mein Laptop aufgeklappt.
Ja, war doch vorfällig, du kriegst ja gar nichts hier mit aus der glitzernden Welt davon.
Nee, ich hab's oberflächlich gesehen tatsächlich. Und ich weiß halt bei Domi, dass er auch ganz gerne zur Entspannung Formel 1 an der Playse spielt.
Das stimmt, Podcast auf die Ohren und ein bisschen die Formel 1-Karriere vorantreiben.
Ja. Ich stelle mir immer mit so einem Lenkrad dann irgendwie total konzentriert vor.
So high professional ist es noch nicht.
Ja.
So gut läuft die Selbstständigkeit noch nicht.
Das kommt dann als nach dem Kutz, dann sind die Taschen voll bei uns.
Weil ihr ja alle kommt und das ja auch Millionen Geld kostet.
Genau.
Aber Klassenerhalt mit Domi feiern, das funktioniert irgendwie nie. Ich weiß ja noch.
Nur in Wolfsburg.
Wolfsburg damals, wie wir dann, ich glaube, wie du noch richtig aufs Gas getreten bist, damit wir am Bruchweg vielleicht noch ein Bier abstauben, ne? Ja. Weil wir echt spät dann aus Wolfsburg damals los sind und als wir dann in Mainz ankamen am Bruchweg, haben wir nur noch die leeren Glasflaschen gesehen.
Aber die waren so zur enttäuscht. Hälfte von mir, glaube ich, in dem Abend.
Ja, also
Gas gegeben,
ich glaube, wir trinken gleich, haben wir gesagt, nochmal irgendwie einen auf den Klassenerhalt. Aber ich hoffe,
ja,
dass
diese Premierensendung
auf
die wohl auch immer.
Aber ich hoffe, dass wir, dass jetzt zumindest gegen Union oder so, dass da nochmal ein bisschen jetzt Klassenerhaltsfeier kommt. Weil ich glaube, vielen ging es ja gestern so wie dir, dass dann auf einmal der Flug irgendwie nicht nach Mainz ging. Vielleicht hätten dann sogar manche überlegt, hey, jetzt fahren wir noch zum Bruchweg irgendwie hoch. Und ich glaube, viele hatten dann auch schon gar keinen Bock mehr, als sie um 0 Uhr oder so dann zu Hause angekommen sind.
Also wer noch Bock hatte, waren zumindest Teile der Mainzer Mannschaft. Die haben es gestern noch ein bisschen, die durften übrigens fliegen, habe ich heute einer großen Boulevardzeitung entnommen, dass die wohl so eine Art Ausnahmegenehmigung bekommen haben, sind noch zurückgeflogen nach Mainz und haben dann im Porterhaus, darf ich das jetzt sagen, in einem Irish Pub in der Mainzer Altstadt, noch ein bisschen einen drauf gemacht und waren da nicht alleine. Denn die haben zusammen gefeiert mit einer anderen Mannschaft, die gestern auch den Klassenerhalt gefeiert hat, dem, oh Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, SV Alemannia.
FSV.
Nee, nicht FSV Alemannia.
Doch, FSV Alemannia Laubenheim.
Leute, ich google.
Oh, jetzt.
Google das.
Fact-Checker Florian Schlecht.
Ihr macht euch das Leben auch richtig schwer. Warum sagt ihr nicht Alemannia?
Ich hätte einfach, ich jetzt wieder zu korrekt
da macht
sein.
Man sich, der Domi hat tatsächlich recht. FSV Alemannia 1911 e.V. Mainz-Laubenheim.
Danke.
Sehr gut, ja. Punkt geht an dich.
E.V. feiert mit E.V.
Ja, sehr schön. Und auch schwarz-weiß. Egal.
Wunderschön.
Egal.
Und fast noch das gleiche.
Bodenständiges Mainz 05, muss man ja sagen.
Ja, und die haben zusammen also den Klassenerhalt gefeiert, weil der FSV, beide FSVs, gestern den Klassenerhalt zu feiern hatten. Und ja, also muss wohl, glaube ich, ein ganz schöner Abend noch gewesen sein. Und ich habe sogar gesehen auf einem Video, das mir zugespielt wurde, das noch zum Trainergipfel kam zwischen Urs Fischer und dem Kollegen aus Laubenheim.
Ja.
Ich weiß nicht, wer da wem Tipps gegeben hat.
Aber dann hätten wir noch einen Podcast aufnehmen können. Ich hätte in die Taktiktafel da hingelegt, Mikro und let's go.
From Coach to Coach to Coach, ne? Ja, genau, Dreierkette.
FSV meets FSV.
Es war auf jeden Fall das eine oder andere Bierchen auf dem Tresen, aber sah auf jeden Fall alles echt sehr, sehr sympathisch aus und sah auch so aus, als ob Urs Fischer ein bisschen was erzählt hätte. Aber ich glaube, auch so was Teambuilding-Maßnahmen betrifft, da kann man auch in Laubenheim beim FSV Alemannia einiges berichten, schätze
bisschen, ich. Genau, noch da noch ein bisschen nachholen. Da haben sie sich alle verdient, das Bier, aber wir können ja noch ein bisschen weiter feiern diesen Frühling, denn der Mai der Entscheidungen, der steht uns jetzt bevor und die 05er Frauen hatten ebenfalls ein erfolgreiches Wochenende, auch im Norden. Ist das noch Norden? Ja, Wolfsburg ist Norden, oder? Das, du als Nordexperte kann
ja,
man schon sagen.
Ja, gilt noch als Norden tatsächlich.
Ist schon Norden,
ja, ne? Auch wenn man natürlich dem ganzen Konstrukt da immer ein bisschen kritisch entgegensteht. Und ich weiß noch, damals, als Domi und mir eine Hotelübernachtung angeboten wurde vom Arbeitgeber, haben wir gesagt, nein, wir fahren jetzt lieber nach Hause, weil Wolfsburg halt einfach nicht schön ist. Also es ist nicht der schöne Norden, sagen wir es jetzt mal einfach so.
Kann ich bestätigen, ich war auch schon mal da und es war, ist nicht die schönste Stadt, Wolfsburg.
Nee, genau.
Jedenfalls im altehrwürdigen Stadion am Elsterweg, wo Mainz 05 1997, stimmt das 97? Ja, 97, ne? Knapp am Aufstieg gescheitert ist. Dort haben die 05er Frauen am Wochenende gewonnen und sind jetzt aber richtig in der Verlosung.
Genau, weil,
wenn es den Aufstieg in die erste Bundesliga geht.
Ja, weil der SC Sand, der eigentlich schon einen ganz guten Vorsprung hatte, überraschend gepatzt hat bei Eintracht Frankfurt 2. Also es gibt auch eine Eintracht-Mannschaft, bei der es sportlich offenbar ganz gut läuft. Ja, auch wenn es nicht die Männer-Bundesliga-Mannschaft ist.
Bullshit.
Und jetzt habe ich aufgeschrieben, 2 Spieltage vor Schluss, nur noch 2 Punkte von Mainz auf Sand. Und die Mainzerinnen, die haben jetzt am Sonntag ihr letztes Heimspiel gegen Ingolstadt, 14 Uhr Profikstadion, also vor den Männern. Und wir haben uns ja auf jeden Fall vorgenommen, wir sind dabei, wir gehen hin und vielleicht mit lecker, darf man das sagen, Oliver-Pizza im Vorfeld. Also, wir machen hier auch
Tommy, nicht so die Werbebeauftragten, wir lassen das jetzt einfach knallhart zu, dass hier gebrannt
ohne wird. Einen Cent hier zu kassieren, machen wir hier Werbung.
Schlecht ist auf den Werbetrain aufgesprungen.
Ja.
Und davor ist ja noch, muss ich auch noch sagen, Sportstadt Mainz, davor ist ja auch noch der Gutenberg-Halbmarathon. Ich weiß nicht, ob der einen Sponsor hat, den kann ich jetzt nicht nennen leider. Aber der ist auch noch, das heißt, wenn ihr richtig Bock habt am Sonntag, dann gönnt ihr euch richtig, dann macht ihr einen schönen Halbmarathon, 21 Kilometer.
Ja.
Dann kommt ihr mit uns Pizza essen. Und danach gehen wir in Bruchweg.
Ja, feiern vielleicht einen Heimsieg und dann letzter Spieltag, dann...
Sag mal, ihr wisst schon, dass Muttertag ist, ne? Habt ihr eure Mutter vergessen, oder?
No joke, ich habe meinen Muttertag mit der Familie schon auf Montag, wir haben ihn in der Familie auf Montag verlegt.
Oh, stark.
Weil ich so einen vollen Sonntag habe.
Für den Laoliva-Sonntag.
Nur wegen des... Ja, ich hoffe, sie hört das jetzt nicht, weil dann hört sie ja, dass du im Kern eigentlich nur wegen des Pizza-Essens jetzt den Muttertag verschiebst.
Ja, ich muss auch morgen schon beim Marathon anfeuern und muss abends noch bei den Herren sogar noch arbeiten und dann muss ich nach dem Herrenspiel um... Ja. 22 Uhr muss ich dann noch meine Folge für Montag im SWR vorbereiten. Also Sonntag ist bei mir pickepacke voll.
Also wird auf jeden Fall spannend, weil letzter Spieltag spielt Sand noch gegen den VfB Stuttgart. Die dürften dann schon aufgestiegen sein. Aber die haben ein richtig knackiges Restprogramm. Man spielt dann am letzten Spieltag. Und von daher könnte es sogar sein, dass man jetzt ganz überraschend vielleicht noch in die Bundesliga purzelt. Ja, das wäre natürlich ein absoluter Hammer.
Das wäre echt ein Knaller, von dem, glaube ich, gar nicht auszugehen war. Ne? Und es gibt ja auch noch mehr Gründe, weiterhin Mainz 05 zu verfolgen, denn die U19 hat ja auch noch ein erfolgreiches Wochenende hinter sich und hat den FC Augsburg geschlagen.
Ja, da war ich dann tatsächlich im Stadion. Ja. Mhm. Die kam übrigens diesmal nicht mit Römermontur oder sonstigen.
Haben sie das wieder, ist jetzt wieder so ein bisschen weg, ne? Mit Sandro Wagner gegangen.
Offenbar, ich bin gespannt, welches Image man sich dann zur neuen Saison als Club auflegt. Ja, war ein 3-0-Sieg, also die Zwillingsbrüder Mats und Mika Presser, die haben da die Tore geschossen. War eine schöne Geschichte.
Die Ex-05-Legende Markus Vollner noch U19-Trainer in Augsburg. Das war nicht letztes Jahr. Habe ich mich gefragt, war der da auch?
Da bin ich jetzt tatsächlich sogar überfragt, weil ich jetzt gestern mehr den Blick auf die Mainzer hatte. Aber wir googeln das natürlich auch wieder.
Dieser Folge wird alles live gegoogelt.
Erst der Google-Beauftragte.
Ihr kommt hier mit Heiligen Geistfeld und Markus Vollner.
Ich hätte sonst auch gefragt, wo eigentlich Sand genau liegt.
Nicht. Ja.
Wer war es denn? Können wir denn?
Der Mainzer Sand ist das gewesen.
Der Mainzer
Sand.
Ich.
Ja, die spielen
wer,
auch im Aufstieg.
Hast du gesehen, wer U19-Trainer von Augsburg ist? Das hätte mich natürlich noch wahnsinnig interessiert.
Angeblich heißt der Eckhardt.
Philipp Eckhardt, ja, ich sehe es.
Eckhardt. Die Russen kommen.
Philipp Eckhardt, okay, das sagen wir jetzt nichts. Okay.
Was? Darf man doch sagen, das ist ein Filmzitat.
Das darf man sagen, vor allem, wenn man so viel über Norddeutschland redet. Wie heute.
Ja, da ist eine gewisse Würze auch bei Leipzig gegen Mainz drin, gell? Weil der jetzige U17-Trainer von Mainz wird der U19-Trainer in Leipzig. Der U19-Trainer von Leipzig ist sehr erfolgreich, durfte aber an seiner Position nicht weitermachen. Ich glaube, ich würde auch den Verein verlassen. Daher ist da eine gewisse Brisanz durch diese Trainerkonstellation auch drin.
Ja, absolut. Und naja, nehmen wir jetzt mal den Fall, Mainz soll das nochmal schaffen, weiterzukommen. Wird natürlich ein richtig hartes Brett gegen RB Leipzig. Also die hatten nämlich ihre Hauptrundenliga auch gewonnen, sehr souverän. Und danach würden die Mainzer dann auf den Sieger von Hoffenheim-Cottbus treffen. Nochmal auswärts, wenn ich es richtig gesehen habe.
Schade.
Ja.
Nur Fahrt in den Lausitz, ne? Hätte auch.
Wunderbar. Du bist von Pele Wollitz verschlagen.
Ja. Cottbus hat ja Lautern geschlagen, hätte also sogar noch ein Rheinland-Pfalz-Derby werden können im Halbfinale. Ja, es ist da nicht so weit gekommen. Und das Finale, und das ist die gute Nachricht, ne? Und denn das kennt man ja bei Mainz 05.
Sag bloß.
Ja, das würde dann tatsächlich in Mainz stattfinden, wenn man denn so weit kommt. Aber das Programm ist natürlich happig bis dahin.
Ist denn Dortmund noch in der Verlosung? Ist
ja nein, leider nicht.
Au, weil leider das ist nicht. Traditionell der A-Jugend-Finalgegner von Mainz 05.
Ja, allein deswegen kann es eigentlich gar nicht funktionieren.
Ja.
Wird jetzt halt schwer, dass man halt auch andere Mannschaften im Finale schlagen müsste. Aber das wäre natürlich nochmal ein großes Highlight. Ja, erinnern uns ja alle gerne an 2023 zurück. Bei der allerersten war ich noch nicht da, du wahrscheinlich schon, Peter.
Ich war im Stadion tatsächlich.
Ja, dachte ich mir fast.
Mario Götze, Daniel Ginczek und wer da noch alles gekickt hat, André Schürrle. Und
du hast wahrscheinlich wieder mit dem bloßen Auge gesehen.
Und Jan Kirchhoff, glaube ich, war auch dabei. Aber er war verletzt damals.
Der war verletzt, meine ich.
Der hatte irgendwie was am Sprunggelenk.
Genau, ich glaube, der hat sich während des Spiels verletzt oder hat gar nicht gespielt, weil er verletzt war. Ich weiß nicht mehr. Achso, und ein gewisser Thomas Tuchel war ja auch noch da.
Ja.
Und Peter Hüballer war noch da.
Auch im Kader zumindest.
Peter Hüballer war Trainer von Dortmund.
Peter Hüballer war Trainer von Dortmund, galt damals noch als eins der unfassbarsten Trainertalente dort.
Ich habe damals, weil wir es gerade hatten, ich habe wirklich gedacht bei Daniel Ginczek, ach, das ist eigentlich ganz geil, so ein 2 Meter großer, stämmiger Stürmer.
Ja.
Warum holt den nicht mal irgend so ein Drittligist? Habe ich mir damals noch gedacht.
Ja.
Talent-Scout Peter Krohn.
Ja, wirklich, tatsächlich. Ich bin vom alten Schlag. Macht ihr da eure Statistiken? Ich erkenne das auch noch so.
Kannst nicht lernen, ne?
Kannst wirklich nicht lernen. Ganz alte Schule.
Wusstest du schon ganz genau, was er 2000.
Ehrlicherweise hatte ich das damals der Allgemeinen Zeitung entnommen, dass man auf André Schürrle in diesem Finale mal achten sollte. Der hat da schon sehr auf sich aufmerksam gemacht vorher. Also das habe ich bei Kollegen, die wahrscheinlich gar nicht mehr da im Diensten der Allgemeinen Zeitung sind, weil in Rente gelesen.
Haben wir mittlerweile auch für jedes Medium hier nochmal Werbung gemacht im Podcast, oder?
Jetzt haben wir so
den haben wir vergessen.
Also,
ich glaube, Kicker haben wir heute noch nicht genannt.
Kicker haben wir noch nicht genannt. Auch nochmal Grüße an die vom Werbebeauftragten. Jetzt haben wir sie alle. Bevor wir jetzt gleich noch die Sportkugel nennen.
Merkurist hatten wir genannt, ne?
Mein Merkurist haben wir spätestens jetzt genannt.
Ja, gut. Das ist nämlich auch immer wichtig.
Der Vollständigkeit halber wichtig.
Ja, genau.
Leute, ich habe das Gefühl, wir sind schon ziemlich lang am Reden, weil ich bin hier nicht Jan Bodewissen.
Der Zeitbeauftragte sagt ja.
Ja, okay. Dann möchte ich mich ganz herzlich für diese illustre Weltpremierenrunde bedanken bei Dominik Theiss.
Merci beaucoup, ey. Peter, hast du top gemacht, ey.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Moderatorentalent.
Ja, danke schön. Aber ihr seid auch Expertentalente, unter anderem auch Florian Schlecht, bei dem ich mich auch nochmal recht herzlich bedanke für die Expertise.
Ja, war auch eine richtig coole Nummer mit euch, hat Spaß gemacht, ja. Also auch ohne die Don Heidels, der Hinterhofsänger. das werden sie lieben.
Das ist doch besser als Agassi als Beispiel.
Ja, aber die sind halt verheiratet. Deswegen dachte ich, dass es so... Okay.
Ach so, jetzt raff
ich. Ich gebe dir recht.
Ich raff sie jetzt auch.
Agassi und Graf.
3 Stunden, nachdem es erwähnt wurde,
raff ich. Ja, momentan, ich verstehe gar nicht, die sieht man jetzt auf einmal irgendwie in jeder Werbung. Deswegen fiel mir das jetzt
für Barilla Pesto zum Beispiel.
Ja, ganz verrückt. Ganz verrückt.
So, also wir machen ja auch keine Schleichwerbung, so viele Marken wie genannt worden sind. Bevor ich euch jetzt endgültig in den Abend entlasse, muss ich noch einmal darauf hinweisen, dass am 29. Mai im Kutz ein fantastisches Live-Event der Hinterhofsänger stattfindet. Kommt alle vorbei, wir würden uns sehr freuen, mit euch mitzudiskutieren. Und Flo Schlecht schalt mir dann von der Nordseeküste vom plattdeutschen Strand zu uns ins Kurz.
Das wird moi, sag ich euch.
Da sehen wir uns alle. In diesem Sinne, macht's gut, schönen Abend
euch. Ja, schöne Woche.